Krieg und Frieden. Die Bergpredigt als Militärgeschichte. Nicht umgedeutet, sondern weiter ausgedeutet sei die Bergpredigt. Unbestritten und unbestreitbar führt sie ins Zentrum des christlichen Glaubens. Wie jedes klassische Dokument ist sie einerseits zeitlos bzw. zeitübergreifend und dauerhaft gültig, also klassisch. Andererseits wurde sie in einer konkreten historischen Zeit vorgetragen. Somit ist sie zugleich ein Zeitdokument. Sie dokumentiert ihre historische Zeit aus der Sicht des auf dem Berge Predigenden Jesus und von ihrem Zeitbezug und ihrer Zeitbewertung führt sie wieder ins Herz der jesuanisch-christlichen Ethik. Der Kreis schließt sich. Anders als vielleicht von manchen befürchtet, unterscheidet sich diese analytische Sicht und Vorgehensweise grundlegend von 1968er Moden, die Jesus zum Beispiel als revolutionären Vorläufer von Che Guevara oder als Urkommunisten anpriesen und für ihre tagespolitischen Zwecke missbrauchten. Hier wird der Bogen nicht grob von der Antike zur Gegenwart geschlagen und die jeweilige Epoche interpretatorisch zerschlagen. Wir bleiben in Jesu Zeit, der Antike, und kommen von seinem Zeitbezug und seiner Zeitkritik zu seiner zeitlosen Ethik. Das heilige Land war zu Jesu Zeit von den Römern besetzt. Sie hatten es unter Pompeius im Jahre 63 vor Christus erobert. Wie alle Juden musste Jesus im Alltag nolens oder volens letztlich auch politische Fragen beantworten. Wie auf die römische Besatzung reagieren? Kollaborieren, opponieren, Widerstand leisten, gar Krieg führen? Nicht zentral, doch unumgänglich waren auch für Jesus diese Fragen. Man denke an die Zöllner, also die Steuereintreiber. Die meisten seiner jüdischen Landsleute hassten, ächteten, boykottierten sie, weil sie für den römischen Feind jüdisches Geld eintrieben, das die Besatzung jüdischen Landes und die Unterdrückung der Juden zementierte. Jesus sah in diesen und anderen, aus der Sicht der wohl meisten seiner jüdischen Zeitgenossen Kollaborateuren, zuerst und vor allem Menschen, keine gesellschaftlich Aussätzigen. Wie anderen Menschen, Juden oder nicht, wollte er auch den Kollaborateuren, Zöllnern begegnen, sie nicht bekämpfen oder gar vernichten. Er dachte nicht in nationalen und politischen Kategorien, was in Wahrnehmung und Wirkung natürlich hochpolitisch war und sein musste. Andere Juden sahen es anders und verhielten sich anders. Nicht alle, aber doch einige, wir wissen nicht genau wie viele, wollten das Joch der Besatzung nicht länger erdulden und gingen zum Kampf vom passiven Widerwillen zum aktiven Widerstand gegen Rom über. Er glich einer Neuauflage des Duells zwischen David und Goliath. David, das waren die Juden. Goliath, das waren die Römer und ihre Soldaten. Davids biblischer Schleuder entspricht in der Militärgeschichte die Guerillastrategie. Das bedeutet überall und immer, also auch zu Jesu Zeiten, der militärisch Unterlegene, David, kann gegen den Überlegenen, Goliath, keinen herkömmlichen, offenen Krieg Mann gegen Mann führen. Er muss Goliath durch Überraschungsangriffe aus dem Hinterhalt des ihm besser vertrauten heimischen Gebietes überraschen und somit durch viele Einzelaktionen militärisch, wirtschaftlich und psychologisch schwächen. Das ist nicht der große Krieg, spanisch La Guerra, sondern wieder spanisch Guerilla, der Kleinkrieg, den wir seit dem 19. Jahrhundert Guerillakrieg nennen. Der Guerillakrieg soll den Gegner zermürben, vernichten kann er ihn nicht. Die Zermürbung, die dauerhafte Abnutzung, soll den Preis der Besatzung in jeder Hinsicht so hochtreiben, dass der Besatzer abzieht. Guerilla wurde dieser Krieg zu Jesu Zeiten nicht genannt. Bekannt war er längst. Man denke an die Makkabäer, die mit dieser Strategie im zweiten vorchristlichen Jahrhundert die Seleukiden aus dem Land getrieben hatten. War nicht auch die Kampfführung der alttestamentlichen Richter, zugleich Heerführer, meistens klassische Guerilla? Eine der Ausnahmen, der offene Kampf bzw. Krieg Deborahs gegen Sisera. Buch der Richter, Kapitel 4, Vers 5. Die jüdischen Widerstandskämpfer zu Jesu Zeit verbanden in ihrer Vorgehensweise Guerilla und soll man sagen, gezielten Terror. Guerilla plus Terror, das war ihre Strategie. Der Zweck ihres Krieges in den Begriffen der Gegenwart, Rückzug des Besatzers und Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Unsere wichtigste, zeitnächste Quelle ist der im Jahre 37 in Jerusalem geborene und um 100 in Rom gestorbene Flavius Josephus. Sein Buch, Der jüdische Krieg, beschreibt jene Guerilla-plus-Terror-Strategie der Juden, ohne sie freilich so zu nennen. Ein klares Bild zeigen die Abschnitte nach Herodes Tod im Jahre 4 nach Christus. Und auch über die politischen Umstände erfahren wir Aufschlussreiches. Archelaos, Herodes Sohn, verspricht unmittelbar nach dem Tod des Königs, er werde sich alle Mühe geben, den Juden in jeder Weise ein besserer Herr zu sein, als sein Vater es gewesen sei. Mit Unverbindlichkeiten wollten sich die Untertanen nicht abspeisen lassen. In der Freude über diese Versprechungen wollte das Volk seine Gesinnung zugleich durch hohe Forderungen auf die Probe stellen. Teils verlangte man lauthals, die Abgaben zu ermäßigen, andere forderten die Aufhebung der Zölle. Zölle und damit auch Zöllner waren also ein Reizthema, vielleicht gar das Reizthema für die Juden. Indem Jesus die Zöllner als Menschen wie du und ich und eben nicht als Feinde betrachtete und behandelte, wirkte er hochpolitisch. Ob er es subjektiv wollte, kann man bezweifeln, dass er es objektiv bewirkte, nicht. Archelaos bekräftigte seinen Reformwillen. Um das Wohlwollen der Massen zu gewinnen, willigte er gern in alles ein. Dann ließ er Opfer abhalten und gab im Kreis seiner Familie ein Freudenmahl. Als es Abend wurde, versammelte sich jedoch eine ansehnliche Anzahl von Leuten, die eine gewaltsame Neuordnung der bestehenden Verhältnisse anstrebten. Ja, es gelte der Ruf, man solle Rache nehmen an denen, die durch Herodes zu Ehren gekommen seien, und vor allem müsse der von Herodes berufene Hohepriester beseitigt werden, denn es erhebe sich mit Recht die Forderung, dass ein frömmerer und reinerer Mann dafür gewählt werde. Revolution, nicht Reform. Blut sollte fließen, nicht Vergebung geübt werden. Das wollte der aktivistische Teil der ansehnlichen Anzahl von Leuten, sprich der nicht unbedingt sanft Gesonnenen. Wir würden heute sagen Demonstranten. Mit diesen handfesten, wahrscheinlich Männern, hatte Jesus in der Form nichts gemein. Mit ihrem Thema der personellen und materiellen Tempelreinigung durchaus. Jesu weltliche Themen und Taten lagen in der Luft. Es gärte im jüdischen Volk Judäas, das im Jahre 4 in Jerusalem zahlreich versammelt war. Denn das Fest der ungesäuerten Brote stand unmittelbar bevor. Wie wenige Jahrzehnte später beim Einzug Jesu in die Tempelstadt. Die revolutionären Massen bedurften nur noch des revolutionären Anlasses. Ihr Zorn richtete sich nicht nur gegen den kollaborierenden jüdischen König, sondern auch gegen das Tempel-Establishment. Es war den revolutionären Falken, zeitverschoben, denn Jesus war damals nur ein Kleinkind, ebenso zuwider wie später Jesus, der sanften Taube. Die Unruhestifter waren nicht zu bändigen. Archelaos schickte nun den Chef der Truppe gegen die Rebellen. Doch beim Betreten des Tempels wurde er durch einen Steinhagel wieder zum Abzug gezwungen. Verstärkung wurde geholt, und der größte Teil der Soldaten kam in einem Steinhagel ums Leben. Antike Intifada. Erheblich rigoroser als in der modernen Palästinenser-Intifada waren die Gegenschläge der jüdischen Staatsmacht. Etwa 3000 Zivilisten wurden umgebracht. Die folgende Ruhe war eine Ruhe vor dem Sturm. Der ganz große Sturm war der jüdische Krieg gegen Rom in den Jahren 66 bis 70, nach Jesu Tod. Zwischen dem Jahre 4 und 66-70 drehte sich die Gewaltspirale immer wieder. Die Rebellen warfen Steine und sie wurden massakriert. Jesus warf im Tempel Tische und Stühle um. Der Tempelklasse und Staatsmacht, jüdisch autonom ebenso wie römisch, war beides riskant. Die Rebellen provozierten selbstmörderisch zum Massenmassaker. Jesus provozierte nur zu seiner individuellen, nicht der kollektiven Ermordung. Schon im Jahre 4 und erst recht später war erkennbar, Die Staatsmacht oder notfalls Rom würde jüdischen Widerstand gnadenlos niederschlagen, ja, ausrotten. Bis zu dieser Konsequenz der Ausrottung ging Goliath im modernen Guerillakrieg, aus welchen Gründen auch immer, nicht oder nur selten. Rom scheute sich nicht. Man weiß es vom jüdischen Krieg ebenso wie von Caesars gallischem Krieg, der auf seine martialische Weise Gallien befriedete, die Kelten massenhaft ermordete, befriedete, wie Caesar es nannte. Auch ohne den gallischen Krieg zu kennen, konnte Jesus, wie jeder andere nüchtern denkende Mensch, angesichts der Machtverhältnisse im Heiligen Land erkennen, dass jüdischer Widerstand gegen die rücksichtslose Weltmacht Rom Selbstmord gleichkam. Zur gleichen Ansicht gelangte am Ende des jüdischen Krieges Rabbi Jochanan ben Zakkai. Statt sinnlos mit Waffen, wie die kollektiv selbstmörderischen Eiferer Zeloten bis zum blutigen Ende gegen Rom zu kämpfen, erbat er sich vom römischen Feldherrn, später Kaiser Vespasian, die Möglichkeit, ein kleines, sagen wir, Rabbinerseminar im Kleinstädtchen, um nicht zu sagen Kaff, Javne, bei Lot zwischen dem heutigen Tel Aviv und Jerusalem, zu eröffnen. Dem römischen Mann des Schwertes schien die Welt des Buches im Gelehrtenstübchen völlig unbedeutend. Es wurde der Geburtsort des Talmud, des modernen Judentums, dessen gewalttheoretischer Ansatz, wie wir sehen, durchaus auch hier, reaktiv, jesuanisch nach Jesu Kreuzestod war. Die Zeloten gingen unter, das erneuerte Judentum überlebte. Gegen die Gewalt der Zeloten hatte Jesus Gewaltlosigkeit gepredigt. Die Zeloten gingen unter, Jesus wurde gekreuzigt, aber seine Botschaft überlebte. Die unjesuanische Gewaltanwendung der Kirche steht auf einem anderen Blatt. Zurück zu den Anfängen der jüdischen Guerilla nach dem Tod des Herodes. Weil die Masse des Volkes sich nicht zu beruhigen schien, fürchteten die Römer eine Abfallsbewegung bei den Juden. Als das jüdische Pfingstfest vor der Tür stand, das Wochenfest Schavuot also, und die jüdischen Wallfahrer wieder zahlreich zum Tempel pilgerten, schlug die römische Staatsmacht zu. Es war nicht der gewohnte Gottesdienst, der die Juden zusammenrief, sondern der Unwille. Eine ungeheure Menschenmenge fand sich also ein, und zwar aus Galiläa, Idumäa, Jericho und Perea, jenseits des Jordans, die freilich von den angestammten Bewohnern Judäas an Zahl wie an Kampfesentschlossenheit übertroffen wurde. Die Römer warteten nicht auf den jüdischen Angriff, sie schlugen zuerst zu, und es kam zu einem furchtbaren Kampf mit den Juden, wobei die römischen Soldaten, durch ihre Kriegserfahrung, natürlich den ungeübten Juden gegenüber im Vorteil waren. Nicht nur das, anders als so oft im Anti-Guerilla-Kampf, bei dem Soldaten zivile Opfer schon wegen der Gegenpropaganda fürchten, entschloss sich der römische Feldherr Sabinus zum Totalschlag. Die Römer zündeten die Säulenhallen an, wo sicher nicht uniformierte, also klassische Guerillakämpfer mit echten Zivilisten verbarrikadiert waren, was der Judenkampfeswut noch steigerte. Ebenso wie die römische Gegengewalt. Der römische Feldherr Gaius ließ die galiläische Stadt Zipporis in Flammen aufgehen und verkaufte die Einwohner als Sklaven. Und so weiter und so weiter. Die Gewaltspirale drehte und drehte sich. Eine Art, keine lupenreine, statt Guerilla-Strategie hatten die Juden in Jerusalem und wahrscheinlich auch in Zipporis gewählt. Von den normalen Zivilisten waren sie äußerlich nicht unterscheidbar. Sie tauchten unter bei ihren eigenen sit venia verbo Volksgenossen und missbrauchten, wie alle Guerillakämpfer aller Zeiten und aller Orte, ihre eigene Zivilbevölkerung, in der sie sich wie der Fisch im Wasser bewegten, Mao Zedong, als Schutzschild und Geisel zugleich, wie Jahrtausende später die Palästinenser, ab 1967 seit der Eroberung des Westjordanlandes und Gazastreifens durch Israel, und die Hisbollah-Miliz im zweiten Libanon-Krieg des Jahres 2006 und die Hamas im Gaza-Krieg seit 2023. Wer Flavius Josephus mit Hilfe dieser Folie liest, erkennt diese eine Tatsache unschwer. Die andere, eindeutige: unter der ungeheuren Menschenmenge der Pilger-Guerillas plus Zivilisten nennt er zuerst, weil am stärksten vertreten, die Juden Galiläas. Es war, wie wir wissen es von Flavius Josephus, eine Hochburg der Rebellen, und das Bergland dieser Region eignete sich vortrefflich für Hit-and-Run-Aktionen von Guerillas. Wer, wie später Jesus, am Ort selbst die brutal blutige Reaktion, auch Prävention der Römer beobachtete und nicht darauf brannte, kollektiven oder individuellen Selbstmord zu begehen, musste sinnvollerweise vor dem emotional verständlichen, doch rational irrsinnigen Widerstand gegen die Weltmacht warnen und Gewaltlosigkeit empfehlen, wie wir sie aus der Bergpredigt kennen. Hier Bergpredigt, dort Massada, wo sich besonders von 70 bis 73 nach Christus fanatisierte Juden nach der Niederlage im Krieg und nach der Zerstörung des zweiten Tempels ohne jede Chance auf Erfolg verschanzt hatten und lieber sterben als lebende Untertanen Roms sein wollten. Jesus will in der Bergpredigt im Evangelium nach Lukas Feldrede weltlich akzentuiert das Überleben des und der Menschen, die Massada-Zeloten, den Heldentod, den Selbstmord des jüdischen Kollektivs. Vor diesem Hintergrund seien ausgewählte Abschnitte der Bergpredigt interpretiert, ohne auch nur ansatzweise die religiöse Botschaft zu verweltlichen oder zu verwässern. Noch einmal, die militärhistorisch-weltliche Perspektive führt zurück zum religiösen und ethischen Gehalt der jesuanischen Lehre. Sie verknüpft diese Welt mit Gottes Welt. Der Gläubige sehe sie gläubig, der Nichtgläubige rein historisch und weltlich normativ. So oder so, die Bergpredigt hatte nicht zuletzt auch eine weltlich-militärhistorische Dimension. Selig die Armen, die gequält werden, denn sie werden frei sein, wenn Gott König ist. Sollten nur am Text klebend die materiell armen Menschen gemeint sein und nicht vielleicht auch die von den Römern, besonders in seiner heimatlichen Wirkungsregion Galiläa, gequälten? Wenn Gott König und nicht ein Mensch römischer Kaiser ist, endet auch diese Qual der vielfach Gequälten. Vergleichbare Fragen und Antworten drängen sich bezüglich der anderen Seligen auf. Der Traurigen und erst recht, schon an dritter Stelle werden sie genannt und von Klaus Berger so übersetzt. Selig, die auf Gewalt verzichten, denn ihnen gehört die Zukunft. In der Einheitsübersetzung heißt es eine wichtige Nuance anders. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Diese Formulierung, so auch Klaus Berger, entspreche eher dem wörtlichen Urtext. Sie werden das Land besitzen. Gemeint ist natürlich das heilige Land, und den Urgedanken finden wir in Psalm Kapitel 37, Vers 11, den Papst Benedikt der 16. so wiedergibt. Die Sanftmütigen, Milden werden das Land erben. Klaus Berger weiter: Da jedoch der Landbesitz immer weiter spiritualisiert wird, steht diese Seligpreisung für Verheißung und Zukunft überhaupt. Welchen Beleg gibt es für diese These? Wie konnte der Bezug aufs Land, das damals politisch und militärisch einem Hexenkessel von Gewalt und Gegengewalt glich, in dem die Besetzten gequält wurden und arm waren, spiritualisiert werden? Ganz im Gegenteil. Erst ein Gewaltverzicht hätte die Möglichkeit, nicht Gewissheit, einer Spiritualisierung des Landbezuges verschafft. Man übersehe zudem nicht die Zentralität des Landes Israel für die Spiritualität Israels. Damals wie heute löst das Doppelwort Eretz Israel, Land Israel, bei unzähligen Juden und Israelis mächtige Schwingungen aus. Ausgerechnet in der emotional und politisch überhitzten Lage des Landes und ausgerechnet in der Rebellenhochburg Galiläa sollte es Jesus möglich gewesen sein, seinen zahlreichen Anhängern, Berger, Menschenmassen, Einheitsübersetzung, vielen Menschen, ein kühles, spiritualisiertes Verhältnis zum Land Israel nahezulegen und Betroffenheit, Einheitsübersetzung oder Staunen, Klaus Berger, und nicht Empörung auszulösen? Der Appell, keine Gewalt anzuwenden, um den kollektiven sowie individuellen Selbstmord zu verhindern, konnte dagegen durchaus Betroffenheit oder Staunen bewirken. Gerade weil Jesus das Verhältnis zum Land nicht vergeistigte, sondern konkret beließ und eine Überlebensperspektive im Diesseits aufzeigte. Eine Überlebensperspektive mit einer außerordentlichen, geradezu metaphysischen Ethik. Diesseits und Jenseits, Gott und die Welt, Empörung und Vernunft. Jesus führte sie zusammen. Wer, wie der Autor, diese Verbindung des eigentlich nicht Verbindbaren emotional und rational auf sich wirken lässt, fühlt förmlich die Einheit aus Gott und Geschichte nach, auch ohne Christ zu sein. Diese Interpretation ist nicht weit hergeholt, sie liegt nahe, denn Jesus hatte gesagt, die auf Gewalt Verzichtenden würden das Land erben oder besitzen, also weder die mächtigen Römer noch die ohnmächtig gewalttätigen Juden, sondern einerseits die Juden, andererseits eben die keine Gewalt anwendenden Juden. Erneut können wir mühelos den Bogen zur jüdischen Welt schlagen, wieder zu Rabbi Yochanan ben Zakkai. Die gewaltorgiastischen Zeloten hatten seine Friedenspredigten in den Wind geschlagen. Heimlich, gegen den Willen der Gewalteiferer, sich totstellend, wurde der Rabbiner aus dem von den Römern belagerten und innen von den Zeloten tyrannisierten Jerusalem zu Vespasian hinausgetragen. Kurzfristig, im jüdischen Krieg, siegte Rom und verschleppte die meisten Juden nach Europa. Das heilige Land war fast judenrein. Nach den Römern kamen andere Eroberer. Diese und andere kamen und gingen. Sehr viel später, ab 1948, nahmen es die Juden wieder in Besitz. Die Erben der Gewaltlosigkeit hatten überlebt, die Gewalttätigen im Selbstmord geendet, in Masada 73 nach Christus. Und unter Bar Kochba, im jüdischen Aufstand gegen Rom 132 bis 135 nach Christus. Dass die jüdischen Erben der Gewaltlosigkeit ihr Land mit Gewalt erobern mussten, was für eine Tragödie, steht auf einem anderen Blatt und kann uns hier nicht beschäftigen. Wir beschäftigen uns weiter mit der gewaltfreien Botschaft der Bergpredigt. Matthäus, Kapitel 5, Vers 10: Selig sind die unschuldig Verfolgten, denn Gott schenkt ihnen sein Reich. Jesu Zuhörer waren hier die Juden Galiläas. Waren sie nicht von der römischen Besatzungsmacht unschuldig Verfolgte? Erstrebten sie nicht die Wiederherstellung eines unabhängigen jüdischen Königreiches? Einem jeden wäre es am liebsten gewesen, wenn eine Autonomie unter einer römischen Statthalterschaft zugestanden würde. Lesen wir bei Flavius Josephus, bezogen auf die Zeit unmittelbar nach Herodes Tod. Kurz danach, die selbstmörderisch-jüdische Rebellion eskalierte ebenso wie die römische Gegengewalt, kursierte unter den kampfeswütigen Juden das Schlagwort von der Unabhängigkeit ihrer Väter. Könnte Jesus nicht, einmal mehr doppelbödig, dies und jenseitig argumentierend, mit dem Reich Gottes nicht zugleich das weltlich-jüdische, einst den Juden von Gott versprochene, gelobte Land bzw. Königreich gemeint haben? Der realhistorische Hintergrund und Jesu Publikum legen diese geradezu zwingende Vermutung nahe. Trotz, ja wegen Gewaltverzicht Sieg, das war die Botschaft der Bergpredigt, die Quadratur des Kreises. Und in den Himmel kommen konnte man außerdem, doch ganz so eilig musste man es nicht haben. Man vergesse nicht, dass auf jenem Berg oder in jenem Feld, bezieht man sich auf den Evangelisten Lukas, nicht gedankenversunkene, weltvergessene, gottbesessene Männer und Frauen, sozusagen Betbrüder und Betschwestern saßen, sondern mehrheitlich eher derbe, wahrscheinlich auch darbende Handwerker, Bauern, Fischer. Mit reiner Spiritualität hätte Jesus seine Wirkung weder auf dem Berg oder im Feld noch woanders erzielt. Man übersehe außerdem nicht, dass mindestens einer der 12 Apostel mit den Zeloten sympathisierte und wohl gebändigt werden musste. Papst Benedikt XVI. Schreibt in seinem Jesusbuch, es sei möglich, dass der eine oder andere der 12 Apostel Jesu, Simeon der Zelot und vielleicht auch Judas Iskariot, aus dieser Richtung der Zeloten kamen. Das ist, bezogen auf Simon Kananäus, Matthäus Kapitel 10, Vers 4, nicht nur möglich, sondern neutestamentlich bezeugt. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Unter ihnen Simon, genannt der Zelot. Lukas Kapitel 6, Vers 13 bis 15. Von Simon dem Zeloten lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 13. Und Judas Iskariot? Dazu wieder Papst Benedikt der 16. Das Wort Iskariot kann zwar einfach der Mann aus Kariot bedeuten, kann ihn aber auch als Ikarier bezeichnen, eine radikale Variante der Zeloten. Die Zeloten waren militaristische Guerilla- und Terroreiferer. Die Sikarier übertrafen sie noch an Grausamkeit und Entschlossenheit. Nicht nur bei der allgemeinen Bevölkerung musste Jesus gegen Kleinkrieg und Terror predigen, auch mitten in seinem engsten Kreis und offensichtlich nicht unbedingt erfolgreich. Der historische Ansatz hilft uns weiter, und wir sehen plötzlich den Verrat des Judas in einem ganz anderen, politisch-militärischen Licht. Wenn Judas tatsächlich Sikarier war, könnte er als U-Boot dieser Gruppe zum Friedensaktivisten Jesus gestoßen sein, um auszuspionieren, was dieser wann und wo und mit wem unternehmen wolle. Denkbar wäre auch, dass er die Friedenspartei ideologisch unterwandern, psychologische Kriegsführung einleiten wollte. Seine Bemühungen halfen wenig. Das zeigte Jesu triumphaler Einzug nach Jerusalem. Weite Teile der öffentlichen Meinung sympathisierten offenbar mit Jesus und der Friedenspartei. Jetzt handelte Judas. Darauf ging einer der 12 namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern und sagte: »Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?« Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Matthäus, Kapitel 26, Verse 14 bis 16. Hier ging es nicht nur um Geld, sondern um Krieg oder Frieden. Wenn Judas die Offensive gegen die Friedenspartei Jesu gesucht haben sollte, wählte er mit den Hohepriestern nicht den politisch richtigen Partner. Die Hohepriester, gleich Sadduzäer, waren eindeutig pro-römische Kollaborateure. Suchte Judas als vermeintliches Mitglied der Sikarier, der antirömischen Aufrührer schlechthin, eine antagonistische Kooperation, Mao Zedong, ausgerechnet mit den Kollaborateuren? Welchen Sinn hätte diese Zusammenarbeit haben sollen? Aus einer Position sikarischer Schwäche könnte man vermuten. Doch der Rückhalt der Sikarier, zumindest der antirömischen Aufständischen, war, wie gleich zu zeigen, in der öffentlichen Meinung alles andere als schwach. Judas scheint ein schwankender Charakter gewesen zu sein, wenn er denn Sikarier war. Erst Sikarier, dann aufrichtiger oder nur scheinbarer Jesus-Jünger, dann Verräter und schließlich am Verrat verzweifelnd und Selbstmord begehend. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohepriestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte: »Ich habe gesündigt. Ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert.« Da warf er die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Matthäus, Kapitel 27, Vers 3 bis 5. Ob Sikarier oder nicht, er war nicht mit sich selbst im Reinen. Die innerjüdische Spaltung zwischen Aufrührern und Friedenspartei, jenseits der religiösen Dimension, kennzeichnete auch sein Innenleben. Sonst wären Verrat und Selbstmord ausgeschlossen.